DW Menschen und Märkte.
Die Deutsche Bank will endlich die Kurve kriegen. Die OPEC tagt und manch einer wird schon wieder nervös. Und Afrika und der Traum vom freien Handel. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Deutschlands größte Bank, die den eigenen Börsenwert über Jahre hinweg gegen Null gefahren hat, die kaum einen Skandal auslässt und daher in unzählige Gerichtsverfahren weltweit verstrickt ist, die will mit aller Macht in die Erfolgsspur zurück. Wenn das mal nicht schon zu spät ist. Jedenfalls werden nun mehr und mehr Einzelheiten erkennbar, wie die Deutsche Bank das schaffen will. Darüber hat sich Henrik Böhme mit dem Ökonomen Thomas Hartmann-Wendels von der Uni Köln unterhalten.
Professor Hartmann-Wendels, die Deutsche Bank scheint jetzt doch auf dem Weg hin zu einem radikalen Umbau zu sein. Man will das Investmentbanking sehr stark schrumpfen. Man will andere Geschäftsfelder dafür stärken, also zum Beispiel den Zahlungsverkehr, das Vermögensmanagement. All das soll stärker werden. Glauben Sie, dass das der Befreiungsschlag ist, auf den jetzt alle gewartet haben?
Im Moment ist es so, dass die Deutsche Bank sinkende Erträge hat. Und das Einzige, was ihr einfällt dazu, ist eben mit Kosteneinsparungen darauf zu reagieren, um den Gewinn dann halbwegs stabil zu halten. Investmentbanking ist ein Bereich, der in der Vergangenheit hohe Gewinne erwirtschaftet hat, zurzeit aber eher Verluste einbringt. Deshalb wird das reduziert. Wo die Deutsche Bank jetzt wirklich wachsen will, das ist allerdings noch nicht überzeugend dargelegt. Denn auch Zahlungsverkehr ist ja ein sehr heiß umkämpftes Gebiet mit Fintechs und so weiter. Ob nun da die großen Ertragsquellen lauern, das ist mehr als fraglich. Und der Markt hat ja auch sehr skeptisch zunächst mal auf die Ankündigungen reagiert.
Aber ist es nicht immerhin, sagen wir mal so, wenn man es mal von der positiven Seite sehen will, bislang war das alles nur Ankündigungen. Auf der Hauptversammlung wurde von harten Einschnitten gesprochen. Man hat immer wieder versprochen. Jetzt vielleicht wird man mal liefern, dass dies zum Beispiel zumindest ein Zeichen dafür ist, dass die Bank sich bewegt, in welche Richtung auch immer?
Gut, zunächst mal ist klar, es besteht ein Handlungsbedarf und der wird immer drängender und mit kosmetischen Eingriffen ist es nicht getan. Das ist auch jedem klar, glaube ich. Insofern musste Seewing jetzt irgendwann mal mit größeren Maßnahmen kommen. Aber die überzeugende Strategie, die ist noch nicht erkennbar. Wir haben hier in Deutschland einen sehr hart umkämpften Markt mit Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die einen hohen Marktanteil haben, die nah am Kunden sind. Und das ist für alle Banken schwierig, in diesem Markt sich zu behaupten. Und wo dort nun der große Wurf für die Deutsche Bank liegen soll, das ist bislang noch nicht klar geworden.
In den vergangenen Jahrzehnten wollte sich die Deutsche ja eher messen mit den sehr erfolgreichen amerikanischen Investmentbanken, Goldman Sachs, Morgan Stanley und so weiter. Jetzt also doch eher wieder Konkurrent der Sparkasse, Konkurrent der Volksbanken. Kann das gut gehen?
Nun, das ist die Frage. Also man hat gesehen, dass die Deutsche Bank in der ersten Liga der Investmentbanken nicht mitspielen kann. Das hat sie ja jetzt inzwischen eingesehen. Jetzt wieder der Schwenk zurück, mehr zum heimischen Markt. Das wird auch sehr, sehr schwierig werden. Die Sparkassen, Volksbanken sind dort sehr gut etabliert. Die haben auch nie etwas anderes gemacht. Kunden empfinden sie auch als sehr verlässlich, während man bei der Deutschen Bank doch alle paar Jahre irgendwie eine neue Strategie zu erkennen glaubt. Und dann auch immer die Frage ist, wie lange mag das jetzt wieder halten? Also das wird sicherlich äußerst schwer werden. Und das wird für die Deutsche Bank also kein leichter Gang werden.
Im nächsten Jahr wird die Deutsche Bank 150 Jahre alt. Könnten Sie sich vorstellen, was das wird? Eine große rauschende Party oder eher eine Trauerfeier?
Naja, also eine rauschende Party wird sicherlich nicht werden. Dazu wird auch im nächsten kommenden Jahr kein Anlass bestehen. Man wird das natürlich versuchen, angemessen zu würdigen und nicht als Trauerspiel dann oder als Trauerveranstaltung aussehen zu lassen. Aber eine große Jubelfeier wird sicherlich nicht werden.
Davon ist der Ökonom Thomas Hartmann-Wendels überzeugt. Mit ihm hat sich mein Kollege Henrik Böhme unterhalten. Heute und morgen tagen in Wien die erdölfördernden Länder, die OPEC. So schlimm wie in den 70er Jahren, als die Scheichs den Ölhahn zudrehten und die Welt in eine Ölkrise stürzten, so schlimm wird es nicht werden. Nicht nur wegen des allgemeinen Bedeutungsverlustes der OPEC. Allerdings ist pünktlich zum Beginn des Treffens der Ölpreis gestiegen Und schon werden einige Autofahrer wieder richtig nervös. Viktor Goitka mit Einzelheiten.
Totgesagt haben Experten das Ölkartell OPEC schon oft. Alles nur Chaosstaaten, immer weniger Marktanteil im Ölbusiness. Was haben die schon noch zu sagen? Wenn heute und morgen in Wien die Staaten des Ölclubs zusammenkommen, dann muss man sagen, Totgesagte leben länger. Denn die OPEC erlebt gerade eine Renaissance. Die 14 OPEC-Länder haben sich schon vor 2 Jahren nämlich mit Russland und anderen Staaten in dessen Gefolge zusammengetan. OPEC Plus, sagen dazu die Ölexperten. Gemeinsam haben sich diese Länder geeinigt, weniger Öl zu fördern. Um 1,2 Millionen Barrel Öl kürzen sie ihre Fördermengen. Und das jeden Tag. Die Ölminister wollen damit den Markt stabilisieren. Das heißt im Klartext, sie wollen den Preis treiben. Und das dürfte auch in den kommenden Monaten noch so weitergehen. Denn am Wochenende hat der russische Staatspräsident Wladimir Putin verkündet, er und das wichtigste OPEC-Land Saudi-Arabien hätten schon vor der aktuellen Sitzung heute und morgen ausgeklüngelt, dass sie weiter kürzen wollen. Und dann wurde noch bekannt, die OPEC-Staaten könnten ihre Zusammenarbeit mit Russland und dessen Folgerstaaten jetzt auch in Papierform gießen und eine OPEC-Plus-Charta unterzeichnen. Damit wäre die Zusammenarbeit zwischen dem Ölkartell und Russland auch offiziell besiegelt. Und das wäre eine tektonische Veränderung am Ölmarkt. In der OPEC sorgt das für Streit. Dem iranischen Regime zum Beispiel ist es gar nicht recht, wenn auf einmal andere in das Ölkartell hineinregieren wollen. Klar ist aber auch, ohne Russland und seine Folgerstaaten würde die OPEC nur noch etwa 30% des Ölmarkts beherrschen. Mit Russland und Co. bestimmt sie knapp die Hälfte dieses Marktes. Die OPEC, das wird immer klarer, ist ein Kartell von Putins Gnaden.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse Viktor Goitka. In Nürnberg hatte unser Kollege Wolfram Welzer heute seinen allmonatlichen Routinetermin, die Verkündung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Diesmal aber war es etwas spannender als sonst. Zum einen, weil die Zeit der guten Nachrichten aus Nürnberg bald zu Ende gehen könnte und zum anderen wegen einer Personalie bei der Arbeitsagentur, über die eigentlich niemand reden will.
Nicht einmal eine Viertelstunde dauerte die Pressekonferenz zur Arbeitsmarktlage im Juni. Das lag wohl daran, dass es keine Auskünfte zu der Frage gab, die viele Journalisten am brennendsten interessierte: der Machtkampf um Vorstandsmitglied Valerie Holzbohr. Wie es heißt, will der Verwaltungsrat der Behörde die erste Frau in dem dreiköpfigen Gremium vorzeitig abberufen. Weder sie selbst noch Bundesagenturchef Detlef Scheele sagten dazu auch nur ein Wort. Es blieb Pressesprecherin Anne-Karin Lammers überlassen, das Thema auch auf mehrfache Nachfrage abzubügeln. Derartige Querelen an der Spitze kann die Bundesagentur in den nächsten Monaten eigentlich nicht gebrauchen. Denn die Herausforderungen, das legen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen nahe, werden zunehmen.
Die Arbeitslosigkeit ist im Juni nur wenig gesunken und die Arbeitskräftenachfrage verliert etwas an Schwung. Die Beschäftigung bleibt auf Wachstumskurs, allerdings hat der Aufwärtstrend zuletzt etwas an Schwung verloren.
Und so hatte Vorstandschef Detlef Scheele zu berichten, dass die Zahl der Arbeitslosen im Juni nur noch um 20.000 zurückgegangen ist, auf 2.216.000 zum Stichtag Mitte des Monats. In einigen Regionen stieg sie bereits. Grund sind die schlechte Konjunktur, vor allem im Außenhandel, und die Probleme der Automobilwirtschaft. Die Arbeitsagenturen bereiten sich deshalb auch auf zunehmende Kurzarbeit vor.
Wir können uns deshalb ganz gut einstellen, weil wir sehen, wo die Beratungsgespräche zunehmen. Und das ist natürlich in erster Linie in den Bundesländern mit großem verarbeitendem Gewerbe, vorrangig aus der Automobilwirtschaft, also Bayern, Baden-Württemberg, teilweise rund um Wolfsburg. Da bereiten wir unsere operativen Services darauf vor, darauf auch gefasst zu sein, sage ich jetzt mal.
Während verstärkt Menschen arbeitslos werden, steigt gleichzeitig die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland noch immer, im Vorjahresvergleich um eine knappe 500.000, so Scheele.
Die Liste der Engpassberufe wird seit Jahren länger. Neu dazugekommen sind jetzt unter anderem Berufe in der Metalloberflächenbehandlung, im Rollladen oder Jalousiebau. Daneben bleiben die Engpässe im Pflege- und Bauberufen naturgemäß bestehen.
Zunehmende Arbeitslosigkeit und gleichzeitig sich verschärfender Fachkräftemangel. Eine paradoxe Entwicklung, die Sabine Klinger vom Forschungsinstitut IAB der Bundesagentur unter anderem damit erklärt, dass sich jenseits der aktuellen Konjunkturschwäche die Anforderungen an Beschäftigte stark ändern.
Die betroffenen Personen, die ihre Stelle verlieren, neu suchen müssen, wo kommen sie unter, sich weiterqualifizieren müssen, neue Berufsfelder entdecken müssen. Das ist natürlich alles mit individuellen Hürden verbunden und insofern hat das schon immer eine negative Seite. Aber für den Arbeitsmarkt insgesamt, für den Strukturwandel, für die Digitalisierung, die sich mehr und mehr durchsetzen wird, hat jede Schwächephase eben auch die Chance, dass Neues entsteht und auch ein Leidensdruck entsteht, der zusätzliche Investitionen in Technologie, aber auch in Qualifikation der Mitarbeiter einfach anstößt.
Diese Qualifikation der Mitarbeiter will die Bundesagentur für Arbeit mit Fördergeldern unterstützen.
Aus Nürnberg berichtete Wolfram Wetzel. Gerade ist der G20-Gipfel in Osaka zu Ende gegangen. In Japan ist außer Spesen nichts gewesen, müsste man feststellen, wenn es dort nicht unseren Mitarbeiter des Monats gegeben hätte. Gut, Mitarbeiter des Monats ist Herr Trump nun schon seit Jahren, aber er liefert eben auch zuverlässig. In Japan hat sich wieder gezeigt, die ganze Welt zittert vor den Tweets und den Händedrücken des großen Amerikaners. Die ganze Welt? Nein, nicht gleich die ganze. Die afrikanischen Länder, die haben nämlich vom Handelskonflikt zwischen den USA und China relativ wenig zu befürchten. Ganz im Gegenteil. Ihre Bedeutung könnte sogar zunehmen, wenn die afrikanische Freihandelszone vorankäme, berichtet Andreas Becker.
Investoren und Handelspartner geben sich in Afrika derzeit die Klinke in die Hand. Mitte Juni luden die USA zum Wirtschaftsgipfel nach Maputo in Mosambik, um, so das Motto der Veranstaltung, die widerstandsfähige und nachhaltige Partnerschaft zwischen den USA und Afrika zu fördern. Nur wenige Tage später betonte auch Peking seine guten Beziehungen zu Afrika. Gemeinsame Projekte müssten nachhaltig sein, sagte Außenminister Wang Yi in der vergangenen Woche und wies Kritik zurück, China würde afrikanische Länder mit Krediten in die Schuldenfalle treiben. Solche Vorwürfe zeugten von einem fehlenden Verständnis der, Zitat, wahren Freundschaft zwischen China und Afrika, sagte Wang. Nur zwei von zahlreichen Belegen, wie umworben Afrika noch immer ist.
China, die USA und zu einem gewissen Grad auch Europa liefern sich einen Wettbewerb, um ihre Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika zu stärken. Damit wollen sie auch ihre Chancen auf dem afrikanischen Markt verbessern, der sich durch eine junge Bevölkerung, Dynamik und gute Wachstumsraten auszeichnet.
Sagt Giovanni Valencisi, auf Afrika spezialisierter Ökonom bei UNCTAD, der in Genf ansässigen Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung. Das Interesse hat in jüngster Zeit eher noch zugelegt, denn Ende Mai wurde endlich die kontinentale afrikanische Freihandelszone auf den Weg gebracht. Das derzeitige Klima von Handelskonflikten und Protektionismus habe den Afrikanern noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig dieses Abkommen ist, glaubt UNCTAD-Ökonom Valencisi.
Es gehört ja zu den strategischen Zielen der afrikanischen Freihandelszone, die Länder des Kontinents besser vor genau solchen Situationen zu schützen. Und je stärker der innerafrikanische Markt zusammenwächst, desto besser ihre Verhandlungsposition gegenüber den Großmächten.
So ganz gefahrlos ist die Position der Afrikaner allerdings nicht. Denn wegen des Handelsstreits wächst die chinesische Wirtschaft derzeit weniger stark. Und je weniger China wächst, desto geringer ist seine Nachfrage nach afrikanischen Rohstoffen, darunter Öl, Eisenerz oder Metalle. Allerdings hält sich dieser Effekt derzeit noch in Grenzen, sagt Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Wir sehen in den Preisen auf den Märkten, dass wir da gegenwärtig keine krisenhafte Entwicklung haben. Es ist von den Höhen, die wir Anfang 2018 gesehen haben, etwas zurückgegangen, aber noch deutlich über den Niveaus von 2016, als wir den Einbruch der Rohstoffpreise weltweit gesehen haben.
Auch ein weiteres Risiko hält Gern für gering, dass nämlich die afrikanischen Länder gezwungen sein könnten, sich für eine Seite zu entscheiden, also entweder mit den USA oder mit China Geschäfte zu machen. Gern sieht keine Anzeichen dafür, dass China einen solchen Kurs fährt und
die Amerikaner würden sich wahrscheinlich sehr schwer tun, wenn sie gegen diese starke Präsenz der Chinesen jetzt mit einem Ausschließlichkeitsanspruch antreten würden.
Afrikas Politiker wären also gut beraten, sich jetzt auf die rasche Umsetzung ihrer Freihandelszone zu konzentrieren. Hier wartet noch viel Arbeit, aber die Chancen sind gewaltig. Denn derzeit handeln afrikanische Länder kaum mit ihren Nachbarn auf dem Kontinent, ganz im Gegensatz zu Europäern oder Asiaten. Schon die Übergangsphase zu einer wirklichen Freihandelszone mit 1,3 Milliarden Menschen könnte den innerafrikanischen Handel um 33% erhöhen, heißt es in einem neuen Bericht der UNCTAD. Jetzt müssten klare und einfache Regeln aufgestellt werden, um den Handel mit afrikanischen Produkten einfacher und günstiger zu machen, sagt Giovanni Valencisi, der den Bericht mitverfasst hat. Auch die notorisch schlechte Infrastruktur muss verbessert werden, sagt Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Die wirtschaftlichen Zentren müssen ja auch miteinander verbunden sein, damit sie untereinander Handel treiben können. Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Hier können aber die Chinesen mit ihren Investitionen tatsächlich eine Hilfe sein.
Allerdings weist auch der UNCTAD-Bericht darauf hin, dass mehr Handel nicht automatisch zu mehr Wachstum und mehr Beschäftigung führt. Um das zu erreichen, müssten die afrikanischen Länder endlich eigene Wertschöpfungsketten aufbauen. Denn derzeit ist immer noch Alltag, was der UNCTAD-Bericht am Beispiel Kakao beschreibt. Westafrikanische Kakaoproduzenten exportieren unbehandelte Kakaobohnen nach Europa, während Schokoladenhersteller in Ägypten und Südafrika die Kakaobutter und andere Zutaten aus Europa teuer importieren müssen. Ähnliches sei bei vielen Rohstoffen zu beobachten, so der Bericht. Die afrikanische Freihandelszone könnte dazu beitragen, das endlich zu ändern.
Ja, möchte man ausrufen, dann macht doch voran mit eurem Freihandel. Mit diesem Beitrag von Andreas Becker endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und der Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.